D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, hahaha. Ha, ha. Von wegen schönes Wetter, ne? Ich sag euch mal, wie das Wetter gewesen ist.
Gut eine Woche vor dem kalendarischen Sommerende ist mancherorts, wie hier im Erzgebirge, bereits der Winter angekehrt. Den Fichtelberg umhüllte eine 2 Zentimeter dicke Schneeschicht. Höhere Temperaturen am Morgen ließen die Flocken wieder taumeln. Jetzt die Wetteraussichten für morgen Sonnabend, den 14. September.
Spätestens jetzt merkt ihr natürlich, ne? Das war natürlich nicht das Wetter von heute, aber es war das Wetter von heute vor 20 Jahren. Das haben die Kollegen von der Tagesschau vorhin gepostet. Also Eis, Schnee, Kälte am 13. September 1996. Heute wieder schön muckelig warm draußen. Sebastian Rahms ist bei mir heute Abend. Hallo Sebastian, sag mal, wie viele T-Shirts hast du heute schon durchgeschwitzt?
Dank der Klimaanlage hier nur das, was ich anhabe. Normalerweise bin ich aber der Vielschwitzer, da können es schon mal 3 am Tag sein.
Ernsthaft jetzt?
Ja, 2 bis 3, kein
krass.
Problem.
Also mindestens einmal waschen in der Woche, oder?
Ihr habt fast jeden Tag, du.
Ein bisschen Abkühlung gäbe es vielleicht auch für dich, lieber Sebastian, wenn du in die Kieler Förde springst, kannst du dir ja mal überlegen.
Klar.
Das tun im Moment nämlich einige Menschen. Denn die wollen dort einen Delfin streicheln. Ja, wie der sich dorthin verirrt hat, wie es ihm geht, das erfahrt ihr natürlich bei uns. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wie bekommt man ganz viel Aufmerksamkeit? Ja, man kann bei D-Radio Wissen arbeiten, so wie ich. Oder man stellt mal ein paar unpopuläre Forderungen und es geht in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht um die AfD, wenn ich von unpopulären Forderungen spreche, sondern um den Club of Rome. Der kümmert sich um nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz und 2 bekannte Zukunftsforscher des Club of Rome, die fordern jetzt in einem Bericht an den Club of Rome, vergesst das mal mit dem wirtschaftlichen Wachstum, dann wird diese Welt auch gerechter und dem Klima geht es dann auch besser. Und bitte, bitte bekommt weniger Kinder, denn die Weltbevölkerung ist ja schließlich schon groß genug. Felicitas Böselager ist unsere Reporterin in Berlin. Die hat sich diesen Bericht angesehen. Felicitas, wie soll denn nun die Welt ein kleines Stückchen besser werden?
Also der Bericht nennt 3 Herausforderungen, denen sich unsere Zeit stellen muss. Und das ist Ungleichheit reduzieren, Demokratie fördern und den Klimawandel bremsen. Und damit diese Herausforderungen bewältigt werden können, stellen die Autoren und Zukunftsforscher Jorgen Randes und Graeme Maxton 13 Forderungen. Diese Forderungen stellen sie an Industrienationen, also solche Nationen, bei denen wie in Deutschland die Wirtschaft nur noch um 1% wächst. Vor allem wollen sie darauf hinweisen, dass der ständige Ruf nach mehr Wachstum nichts bringt, das sagt Maxton.
The reason we have this climate change is because we're demanding ever more growth. And so we have to push more and more resources through the system, which requires more and more energy, which creates the CO2, which is causing climate change. So the economic system, rather than being the solution to our problems, is the cause of our problems.
Also der Grund für den Klimawandel liegt darin, dass wir immer mehr Wachstum wollen und dass das Wachstum unsere Probleme nicht löst, sondern vielmehr der Grund für alle unsere Probleme ist.
Dieser Bericht ist ja in seinen Forderungen recht radikal und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele jetzt erstmal so denken, was ist denn da los? Was stehen da noch für Forderungen drin?
Ja, also zum Beispiel wollen die Autoren bezahlte Arbeit neu definieren, also jemand, der kranke alte Leute pflegt, soll mehr Geld bekommen. Und Unternehmen sollen stärker besteuert werden, eine stärkere Ressourcenbesteuerung. Es soll ein existenzsicherndes Grundeinkommen geben. Und das ist so, glaube ich, eine der überraschendsten Forderungen. Eine Frau, die maximal 1 Kind kriegt, soll dafür mit Geld belohnt werden. Damit wollen sie der Verdopplung der Weltbevölkerung entgegenwirken. Also das klingt wirklich alles ziemlich radikal. Und das wissen die Autoren auch. Aber sie sind trotzdem davon überzeugt, dass sie damit durchkommen werden. Und sie sagen auch, dass diese Forderungen mit sehr vielen Opfern verbunden sein werden.
Jetzt sprechen wir natürlich die ganze Zeit von diesem Bericht vom Club of Rome. Was ist denn das überhaupt für ein Bericht?
1972 hat der Club of Rome zum ersten Mal so einen Bericht veröffentlicht. Der hat damals für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Der hieß Die Grenzen des Wachstums. Und damals ging es auch schon wie jetzt um die Zukunft der Weltwirtschaft und darum, dass lokales Handeln eine globale Auswirkung hat. Und in dieser Tradition sieht auch Gerd Müller, der Bundesminister für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit von der CSU, den neuen Bericht.
Ausgehend von damals, der Bericht Lage der Menschheit, der visionär war, heute einen neuen Aufschlag machen. Wir leben mehr wie je zuvor in einem globalen Dorf. Alles hängt in der Welt mit allem zusammen. Und Sie setzen jetzt wieder ein starkes Zeichen.
Und dieses Zeichen, das Sie setzen, das ist eben genau dieser Bericht, der sagt, 1% Wachstum ist genug.
Warum war der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung überhaupt da, der Gerd Müller?
Ja, also der Bundesminister unterstützt die Arbeit des Club of Rome und er findet sie sehr wichtig. Er nennt den Club of Rome Visionäre. Und in seiner Rede hat er gesagt, dass er dankbar ist, dass dieser Club Lösungen anbietet und nicht nur Probleme zeigt. Und er findet auch, dass unser Wirtschaftssystem nicht so weitergehen kann wie bisher.
Unsere Autos, unser Leben, Nespresso, unser Energiehunger, 10 Tonnen CO2 pro Kopf im Verhältnis zu 0,8 in Bangladesch und in Indien. Unser Wirtschafts- und Konsummodell ist nicht das Zukunftsmodell für Indien und Afrika.
Ja, und dann hat der CSU-Politiker noch zugegeben, dass irgendwo im Bundestag die Vorschläge der Enquete Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität verstauben, die vor 3 Jahren sich genau die gleichen Gedanken gemacht haben.
Ständiges wirtschaftliches Wachstum löst nicht unsere globalen Probleme, es macht sie eher schlimmer. Darauf machen 2 Zukunftsforscher des Club of Rome aufmerksam. Felicitas Böselager hat uns den Bericht erläutert.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und in nichts können wir uns ja so gut und so intensiv und gerne reinsteigern wie in bekloppte Verschwörungstheorien. Eine von denen ist zum Beispiel, dass Elvis immer noch lebt, irgendwo, dass das geheim gehalten wird. Ja. Und offenbar gibt es auch noch einen anderen Mann, der die Musikgeschichte maßgeblich mit seiner Band Nirvana beeinflusst hat. Den soll es auch noch geben. Sebastian Rahms, klär uns bitte mal über diese Geschichte auf.
Ja, natürlich, um keinen geringeren soll es gehen als Kurt, und zwar Kurt Cobain, von dem uns seit 22 Jahren vorgegaukelt wird, dass er angeblich am 5. April 1994 durch eine Überdosis Heroin und oder dann in der Folge durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen sein soll. Aber dank einer peruanischen Talentshow haben wir jetzt die Gewissheit, alles Lüge und ein makabrer Scherz, mehr nicht.
Yo soy Kurt Cobain.
So happy. Ach, und? Klingt doch ganz gut, oder? Sieht auch noch ziemlich nach Kurt aus, wenn man das sieht.
Da ist er, der Kurt.
Ja, da ist er wieder. Hat blondes, schulterlanges Haar und diese grauen, langweiligen Highschool-Loser-Klamotten, finde ich, die der immer angehabt hat, passt wunderbar. Noch irgendwelche Fragen?
Ja, einer allerdings noch. Was sagen denn die anderen ehemaligen Mitglieder von Nirvana, die noch leben? Ist das der Kurt?
Die haben sich via Facebook geäußert und auch gleich eine Erklärung parat, warum Kurt so lange überhaupt untergetaucht ist. Sie schreiben, es ist wahr, Kurt lebt. Er brauchte Zeit, um zu lernen, wie man mit der rechten Hand Gitarre spielt. Gitarren für Linkshänder zu finden, ist einfach zu schwer. Wir sind so froh, ihn zurückzuhaben und vergeben ihm all die Trauer, die er in unseren Herzen hinterlassen hat. Denn der wieder aufgetauchte Kurt Cobain tritt jetzt als sein eigenes Double auf, nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, die Gitarre ebenso richtig Mainstream mit rechts zu schrammeln und nicht wie früher mit links.
Also Kurt Cobain ist immer noch nicht wieder auferstanden von den Toten, genauso wenig wie Elvis. Und wenn ich das jetzt sage, bekommen wir wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich zugeballert mit Mails. Ja, Sonja Meschkat behauptet, Elvis würde nicht leben. Und da stimmt das doch gar nicht. Natürlich stimmt das. Leute, hört doch mal auf mit dem Quatsch.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die Verlockung ist schon super, super groß, muss ich sagen. Ich muss mich auch oft beherrschen, nicht zu gucken, wer jetzt gerade geschrieben hat oder angerufen oder dann auch noch irgendwie zu antworten, wenn ich im Auto sitze und mein Handy so bing, bing macht. Ne? Die Technische Universität Braunschweig, die hat eine Studie dazu gemacht, wie viele Leute ihr Handy benutzen, während sie auf der Autobahn fahren. Und hallo, von über 2000 Autofahrern fummeln 7% an ihrem Handy rum, schreiben Nachrichten, bedienen irgendwelche Apps, was auch immer. Und die finden das auch nicht schlimm, weil die denken natürlich in dem Moment, ach komm, ich habe das unter Kontrolle, da passiert schon nichts. Bis es dann knallt. Ne? Im schlimmsten Fall sterben Menschen, weil andere Menschen auf der Autobahn ihr Handy benutzen. Unser Reporter Martin Krinner wollte mal von euch wissen, wie macht ihr das denn?
Ja, wenn ich zum Beispiel ein Lied weitermachen möchte oder wenn ich angerufen werde, ich gehe schon ran.
Du weißt, dass das verboten ist?
Ja. Also jetzt so richtig verboten wusste ich wirklich nicht, aber dass es halt echt gefährlich sein kann.
Diese Frau gehört zu den 7% der deutschen Autofahrer, die während der Fahrt am Steuer ihr Smartphone benutzen. Die einen tippen darauf herum und beantworten irgendwelche Nachrichten. Die anderen halten sich das Gerät direkt ans Ohr.
Also ich weiß zumindest von vielen aus meinem Bekanntenkreis, dass viele ihr Handy einfach als Navi nutzen. Und es steckt halt dann vorne dran. Und wenn man dann Internet anhat, ich glaube, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass man natürlich sich dann nochmal schneller ablenken lässt, wenn eine Nachricht so aufpoppt dann wieder. Ne?
Ich fahre lieber vorsichtig. Aber ja, einmal oder zweimal dringend musste ich anrufen, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen danach, ja, ja.
Und das Telefonieren bzw. Texten passiert vor allem auf der Autobahn. Also dann, wenn wir richtig schnell unterwegs sind und definitiv nicht mal kurz rechts ranfahren können.
Gerade auf langen Strecken, wenn wenig Verkehr ist und einem dann noch ein bisschen langweilig wird, dann schaue ich das schon gerne mal drauf und schreibe auch mal die ein oder andere WhatsApp.
Herausgefunden hat das Ganze Marc Vollrath. Er ist Verkehrspsychologe an der TU Braunschweig und hat die Studie geleitet.
Wenn man es mal hochrechnet, wie viel Prozent der Fahrzeit Leute da auf der Autobahn abgelenkt sind, das ist einfach immens. Aber die Faustformel ist eigentlich ganz einfach. Wenn Sie so 3,5 Sekunden mal wegschauen, um so eine Smartphone-App zu lesen oder ähnliches, dann sind Sie genau mit Ihrer Geschwindigkeit die entsprechenden Meter gefahren. Also 3,5 Sekunden bei 120, dann sind Sie 120 Meter blind gefahren. Das ist natürlich eine Sache, also gerade wenn Sie wegschauen von der Straße, die extrem gefährlich ist.
Wie oft es zu Unfällen kommt, weil jemand die Finger nicht vom Handy lassen kann, das weiß keiner so ganz genau. Zumindest nicht in Deutschland. Aber es gibt Daten aus den USA und aus Österreich. Und die sagen, dass das Schreiben einer SMS während der Fahrt das Unfallrisiko um das 6- bis 12-fache steigert. Und der klassische Handyunfall ist dann ein Auffahrunfall.
Man schaut nicht nach vorne, dann fährt man auf den vorne auf, wenn der bremst. Und hinterher sagt die Polizei, naja, da wird der Abstand wohl zu klein gewesen sein.
Im letzten Jahr, also 2015, waren laut Statistischem Bundesamt 48% der Unfälle, bei denen sich eine Person verletzt hat, solche Auffahrunfälle. Also fast die Hälfte. Und darüber, welche Folgen das Handygefummel haben kann, darüber hat der Regisseur Werner Herzog vor 3 Jahren in den USA eine Dokumentation gedreht. From One Second to the Next heißt sie.
It was early in the morning. Still fairly dark outside, and it was raining pretty bad. And on my way to work, I'm texting and reading messages, and I go across the center line, and I hit another car.
Autos stoßen hier zusammen. Leute werden am Straßenrand umgefahren, Menschen werden getötet oder können nach einem Unfall nicht mehr laufen. Und das alles wegen einer Nachricht.
I don't remember what I was texting. I don't remember what the message said. That's how important it was.
Aber was soll man jetzt dagegen unternehmen?
Geldstrafen hochsetzen, direkt mehr Punkte geben. Ganz klar. Ich meine, die Leute, denen Leuten da wehtun, wo es wirklich was nützt.
Also am Portemonnaie, klar. Das ist immer die erste Idee. Aber es geht noch kreativer. Apple zum Beispiel entwickelt gerade ein System, mit dem das Smartphone erkennt, ob du fährst. Das GPS-Modul merkt, ob sich der Wagen bewegt und die Kamera sieht, wenn du am Steuer sitzt. Das System ist allerdings noch nicht auf dem Markt und...
Ich glaube, es wird zu jeder technischen Lösung immer eine technische Gegenlösung geben. Die Anschnaller, die werden auch manipuliert. Also man muss sich nicht anschnallen, auch in einem Auto, das vorgesehen hat, dass man sich anschnallt.
Okay, dann gäbe es da noch die chinesische Lösung.
Es gab in China irgendwelche inszenierten Beerdigungen von Menschen, die gerast sind. Und dann wurden die zu ihrer eigenen Beerdigung eingeladen, um so den Schockmoment zu erzielen.
Das wäre dann die ganz harte Tour. Marc Vollrath, der Verkehrspsychologe aus Braunschweig, empfiehlt dagegen eher, dass wir die Gesetze noch mal verschärfen. Momentan hinkt die Rechtsprechung nämlich der Technik hinterher.
Unser Handyparagraf, der ist doch etwas veraltet, sodass vielleicht auch gar nicht so klar ist, was man eigentlich darf, was man nicht darf. Also gesetzlich könnte man da durchaus dann nochmal deutlicher machen, dass es tatsächlich kein Kavaliersdelikt ist und auch der Eindruck subjektiv ist so, naja, erwischt wird man eigentlich nicht. Das heißt, also auch von daher ist da nicht der Eindruck da, das ist etwas sehr Schlimmes, wo man immer Konsequenzen fürchten muss.
Martin Krinner über die Gefahr, wenn man mit Handy am Steuer unterwegs ist auf Autobahnen. Zum Beispiel, es gibt dazu jetzt eine Untersuchung der Technischen Universität Braunschweig und die zeigt eben, dass jeder 10. Autofahrer während der Fahrt zum Handy greift.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ach, guck mal, da schwimmt ja ein Flipper mitten in der Kieler Förde. Sebastian Rams, wenn ich dir das gestern erzählt hätte, hättest du gesagt, die Meschkat hat einen Knall, oder?
Absolut. Ja.
Schön, dass du so ehrlich bist. Aber es ist tatsächlich so. Also es gibt im Moment einen Delfin in der Ostsee. Normalerweise schwimmen die irgendwie im Pazifik oder im Mittelmeer oder im Nordostatlantik rum. Dieser Delfin aus der Kieler Förde, der hat ganz offenbar seinen eigenen Kopf und tummelt sich seit ein paar Tagen zwischen Förde und dem Nord-Ostsee-Kanal rum. Wie kommt der dahin? Das möchten wir natürlich wissen. Und ich habe nachgefragt bei Boris Tschulik, der ist Meeresbiologe und spezialisiert auf Meeressäuger. Ja, Herr Tschulik, wie ist das? Wie kommt der Delfin genau dahin?
Ja, also es gab Sichtungen eines einzelnen Delfins in Appenrade und dann anschließend in Söbi auf der Insel Ärö, und das war am 5. und 6. September. Und davor gab es eine Gruppe Delfine im kleinen Belt, also am Eingang zur Ostsee, das heißt in Dänemark auf der Höhe von Fredericia. Und vermutlich handelt es sich also hier um eines dieser Tiere.
Das hat sich dann einfach von der Gruppe abgesetzt, oder wie?
Ja, vermutlich hat es sich von der Gruppe im kleinen Belt abgesetzt und ist dann alleine nach Süden geschwommen, ja.
Und warum machen Delfine das?
Nun, man kann sich vorstellen, dass die Ostsee ja ein durchaus attraktives Gebiet ist. Es gibt hier wenig Delfine, es gibt hier Fisch, es gibt Schweinswale, die Fische jagen. Möglicherweise ist also dieser Delfin Beutetieren hinterhergeschwommen und dafür käme in Betracht Hering oder Makrele oder zum Beispiel auch Dorsche.
Und dann lässt er seine andere Delfingruppe dann auch einfach mal zurück und biegt quasi nicht rechts, sondern links ab.
Ja, das ist allerdings erstaunlich, dass es also ein Einzeltier ist, wobei es immer wieder Einzeltiere in der Ostsee gab. Aber wieso die dann ihre Gruppe verlassen oder der Rest der Gruppe nicht mitgezogen ist, das weiß ich nicht. Es kann durch eine Störung gekommen sein, durch meinetwegen Boote, die die Tiere auseinandergetrieben haben, oder dass die Gruppe einfach diesen Gruppenzusammenhalt verloren hat. Das muss man wissen, dass der kleine Belt sehr laut ist. Wir selbst haben da geforscht, auch akustisch. Und dort gibt es also sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten und sehr viel Kiesel, also sehr viel Lärm im Wasser. Und möglicherweise hat er die akustische Verbindung zum Rest der Gruppe dort verloren.
Und der lebt normalerweise, habe ich Sie richtig verstanden, jetzt in der Ostsee irgendwo?
Normalerweise leben Delfine ja in der Nordsee. Also die Nordsee, kann man sagen, im weitesten Sinne reicht bis ins Kattegat, also bis praktisch an die Nordgrenze der dänischen Inseln in der Beltsee heran. Und dann gibt es drei Eingänge in die Ostsee. Das ist der kleine Belt, der große Belt und der Öresund. Und durch einen dieser drei Eingänge muss dann eben eine Delfinherde oder einzelne Delfine schwimmen, um in die eigentliche Ostsee zu gelangen.
Was für ein Delfin ist das? Wissen Sie das?
Das ist ein großer Tümmler, also ein Delfin in der Sorte, wie wir ihn von der Serie Flipper zum Beispiel kennen.
Naja, okay. Ich glaube, die kennt tatsächlich jeder.
Großer Tümmler heißen die.
Wie ist das denn jetzt für den Delfin in der Kieler Förde? Also kann der da ohne Probleme bleiben? Geht es dem da eigentlich ganz gut? Fühlt er sich da wohl? Kann man das einschätzen?
Ja, also von den Aufnahmen her hat man das Gefühl, er fühlt sich wohl. Es gibt Beobachtungen von Leuten, die den vom Strand aus gesehen haben und die sagten, dass er also da zu jagen scheint, auch im Nordostseekanal, in den er ja hineingeschwommen ist, durch die Schleusen. Dort hat er wohl auch gejagt, dann ist er wieder durch die Schleusen zurück in die Kieler Förde. Also er scheint die Schleusen genauso wie die Schiffe zu nutzen, um sowohl in den Kanal zu gelangen als auch wieder auf die andere Seite, und hat gar keine Scheu vor den Schiffen und dem Lärm der Pumpen, die in diesen Schleusen eben aktiv sind.
Und offenbar gibt es auch genug zu essen für ihn.
Offenbar, denn der scheint sich wohl zu fühlen. Man hat also von den Fotos her jedenfalls nicht den Eindruck, dass es ihm schlecht geht, aber dann schaut man natürlich auch nicht von außen so in das Tier hinein.
Ja, das ist wohl wahr. Gab es das denn schon öfter, dass sich Delfine in die Förde verirrt haben?
Eigentlich ist es ein sehr seltenes Event, sagen wir mal. Und dieses Jahr allerdings schon. Da hatten wir ein Pärchen im April hier in der Kieler Förde. Davor waren sie in der Eckernförder Bucht. Und diese zwei Tiere waren ebenfalls eine große Attraktion. Und Segler haben die dann verfolgt. Also verschiedene Segler haben Meldungen dann abgegeben, wo die Tiere gesichtet wurden. Die waren ganz charakteristisch an ihren Rückenfinnen zu erkennen. Und die sind dann tatsächlich über den kleinen Belt, also wieder aus der Ostsee herausgeschwommen.
Schwimmt denn dieser Delfin jetzt vielleicht auch irgendwann wieder zurück?
Ja, möglicherweise scheint er ja die Abkürzung durch den Nordostseekanal in die Nordsee nehmen zu wollen. Allerdings, wenn die Gruppe oder der Rest seiner Gruppe sich noch im Kattegat aufhält, dann wäre das ja ein großer Umweg. Es hängt immer davon ab, also aus meiner Perspektive, ob das Tier eben unter Stress hier in den Süden gelangt ist und möglicherweise dadurch die Orientierung verloren haben könnte, oder ob der die einzelnen, ich sag mal, Abschnitte seiner Reise so voll bewusst erlebt hat, dann findet er auch wieder zurück.
Braucht er denn nicht eigentlich auch seine Artgenossen oder seine Gruppe? Ich dachte immer, Delfine sind so Gruppentiere oder sind es auch Einzelgänger?
Ja, das sind Gruppentiere, das stimmt schon, aber die verschiedenen Sichtungen von Delfinen, die man in der Ostsee hatte, bis auf dieses Pärchen eben, von dem ich gerade erzählte, waren tatsächlich Einzeltiere. Also das geht schon, es gibt also häufiger die Beobachtung von Einzeltieren, auch von freundlichen Delfinen, die sich also auch Menschen nähern als Einzeltiere, aber im Allgemeinen kommen sie tatsächlich als Gruppe vor.
Bekommt er jetzt eigentlich einen Namen, wenn Sie den jetzt weiter beobachten?
Bisher hat er noch keinen Namen, aber eine Kieler Zeitung hat den Namen Bobby vorgeschlagen. Warum auch immer.
Ach Gott, Bobby. Ich könnte Bobby mich mit anfreunden, oder Sebastian? Es gibt schlimmere Namen für
Es gibt schlimmere. Mir fällt zwar kein besserer ein, aber ein bisschen langweilig klingt es schon, oder Bobby?
Boris Tschulik, Meeresbiologe, hat uns erklärt, wie und warum der Delfin, der gerade in der Kieler Förde sich herumtummelt, dorthin gekommen ist. Und Sebastian und ich, wir haben vorhin auch noch ein paar Bilder gesehen und auch im Fernsehen schon geguckt. Also dieser Delfin ist ja auch noch total zutraulich. Der hat gar keine Angst vor Menschen.
Ja, der denkt, wir wären alle gut und,
ja,
und freundlich.
Voll freundlich. Also
und er wurde bisher nicht enttäuscht, muss
Nein,
man sagen.
Nein, also der lässt sich streicheln und so. Ich war schon ziemlich erstaunt. Also, alles Gute, Bobby.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für Facebook zahlen wir nichts. Unser Mail-Account ist kostenlos und viele Apps, die gibt's einfach so. Für Umme. Ja, ist natürlich Quatsch. Es gibt nichts umsonst. Ja, wir zahlen schließlich mit unseren Daten. Frage ist dann aber, darf der Anbieter dann sagen, dass der Dienst kostenlos ist? Unter anderem mit dieser Frage beschäftigt sich der Deutsche Juristentag. Der hat heute begonnen in Essen und Florian Faust von der Hamburger Bucerius Law School ist Gutachter für den Essener Juristentag. Der hat sich also schon mal ein bisschen genauer mit dieser Frage auseinandergesetzt. Ich habe ihn während des Juristentages noch mal kurz abfangen können, um mit ihm zu telefonieren. Und ich wollte von ihm wissen, also Facebook oder Anbieter wie Gmail, rechtlich gesehen, sind die überhaupt kostenlos bzw. unentgeltlich, wie das so im Juristendeutsch heißt?
Verschiedene Gesetze knüpfen daran an, ob ein Vertrag entgeltlich ist oder nicht. So können etwa Jugendliche nur dann einen Vertrag schließen, wenn er für sie unentgeltlich ist. Und das wird natürlich bei Verträgen wie Facebook relevant, weil die keine Gegenleistung in Geld verlangen. Was allerdings Facebook sich ausbedingt, ist das Recht, die Daten, die sie von den Nutzern bekommen, selbst zu nutzen, etwa zu Werbezwecken. Und hier stellt sich die Frage, ist der Vertrag angesichts dieser Tatsache noch unentgeltlich? Meiner Ansicht nach ist das nicht so. Wenn ein Nutzer einem Internetanbieter das Recht einräumt, persönliche Daten zu nutzen, ist das ein rechtlicher Nachteil, der eine Gegenleistung im Sinne des Gesetzes darstellt, genauso als müsste der Nutzer Geld zahlen.
Welche Konsequenzen hätte das denn, wenn man jetzt bestimmte Anbieter eben nicht mehr als kostenfrei bezeichnen dürfte?
Eine Konsequenz ist, dass Minderjährige solche Verträge nicht mehr ohne ihre Eltern schließen können. Eine weitere Konsequenz ist, dass das gesamte Verbraucherschutzrecht anwendbar ist. Wenn also so ein Vertrag als entgeltlich eingestuft wird, treffen etwa den Anbieter im Internet eine ganze Menge von Informationspflichten. Und eine dritte Konsequenz ist, dass er unter Umständen stärker haftet.
Bei einer Hotel- oder Flugsuchmaschine, wenn ich mich da erkundige, da gebe ich ja auch meine Daten ein und die können auch verwendet werden. Aber Sie machen da einen Unterschied, wenn wir nochmal beim Beispiel Facebook bleiben. Wo ist der?
Viele Dienste im Internet können überhaupt nur erbracht werden, wenn Daten eingegeben werden. Sie haben zu Recht das Beispiel der Hotel- oder Flugsuchmaschine genannt. Da muss natürlich eingegeben werden, nach was ich suche. Die zentrale Frage ist, was darf der Anbieter der Internetleistung mit diesen Daten machen? Darf er sie nur dazu verwenden, seine Leistung zu erbringen, also Hotels oder Flüge vorzuschlagen? Dann ändert das sicher nichts an der Kostenlosigkeit. Darf er sie aber einsetzen aufgrund seiner allgemeinen Geschäftsbedingungen, um zum Beispiel den Nutzer mit Werbung zu versorgen, dann stellt die Preisgabe dieser Daten eine Gegenleistung dar.
Und dann müsste man es wieder anders bewerten?
Ja.
Und wie wahrscheinlich ist das, dass das, was Sie da jetzt diskutieren und besprechen, dann auch tatsächlich mal umgesetzt wird vom Gesetzgeber?
Das lässt sich schwer prognostizieren, zumal auf diesem Gebiet nicht nur der deutsche Gesetzgeber unterwegs ist, sondern vieles von der Europäischen Union vorgegeben wird. Und meine Hoffnung ist, dass auch in Brüssel die Anregungen des Deutschen Juristentags aufgenommen werden.
Für den Juristen Florian Faust sind Plattformen wie Facebook nicht kostenlos oder als kostenlos zu bewerten, weil sie eben mit unseren Daten arbeiten und damit auch Geld verdienen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich bin jetzt nicht so dafür bekannt in meinem Freundeskreis, dass ich ein wahnsinnig konsequenter Mensch bin. Glaube ich zumindest. Nur bei einer Sache, da bin ich ziemlich konsequent. Also Autofahren und Alkohol schließt sich bei mir komplett aus. Geht nicht zusammen. Für die, die meinen, dass sie dann doch beides kombinieren müssen, hat sich der Verkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU was Schönes einfallen lassen. Sebastian, was hat er vor?
Ja, der Herr Dobrindt möchte in so einem sogenannten Unfallverhütungsbericht am Mittwoch auch über eine Alkoholwegfahrsperre diskutieren. Diese Alkohol-Interlock-Systeme, so nennt man die, messen den Alkoholgehalt im Atem eines Menschen und lassen den Motor nur dann starten, wenn der zuvor fest einprogrammierte Grenzwert eben nicht überschritten wird. Ist also so wie eine gesetzlich verordnete Polizeikontrolle vor jedem Start.
Und das soll dann gleich für alle Autofahrer kommen, oder was?
Nein. Da kann ich dich beruhigen. Es sollen nicht gleich alle Bürger unter Generalverdacht gestellt werden. Es sollen eben nur diejenigen auf diese Weise aktiv kontrolliert werden, die schon einmal wegen Alkohol am Steuer ihren Führerschein abgeben mussten. Andere Länder sind da aber schon wesentlich weiter. In Frankreich, Finnland und Schweden müssen die Fahrer von Schulbussen bereits präventiv einfach mal ins Röhrchen pusten. Und nur wenn die clean sind, geht's auch los. Und in Schweden sogar Taxifahrer und so manche Carsharing-Kunden sind dabei.
Und wenn derjenige, der kontrolliert werden soll, einfach eine andere Person reinpusten lässt, die gar nichts getrunken hat, wäre ja clever auf eine Art.
Sonja,
ja.
Wahnsinn. Dann hast du die Technik überlistet.
Yay.
Tatsächlich, so einfach kann es sein. Und daneben her hat auch die beste Technik so noch ihre Fehler und Macken. Es wäre für die betroffene Person natürlich super ärgerlich, wenn die Alkoholwegfahrsperre Fehlalarm schlägt, obwohl es zum Frühstück nur Müsli mit frisch gepresstem O-Saft gab und man deshalb zu spät bei der Arbeit aufschlägt. Und generell sind Atemalkoholtester nie zu 100% genau. Deshalb ist es ja auch Standard, dass die Polizei bei Personen, die bei einer Verkehrskontrolle mit Alkohol erwischt werden, zur Absicherung noch einen Bluttest hinterher schieben muss. Ne? Das heißt, selbst wer, wenn auch nur knapp die 0,5 Promille-Grenze einhält, könnte von der Technik dann als zu betrunken eingestuft werden.
Na, da sind wir mal gespannt, wie dieser Plan noch weiter ausgearbeitet wird, wenn er überhaupt ausgearbeitet wird. Es soll eine Alkohol-Wegfahrsperre geben, zumindest wird das diskutiert. Alexander Dobrindt von der CSU hält das für eine schlaue Idee.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Rechtmäßig geparkt und trotzdem ein Knöllchen bekommen oder sogar abgeschleppt werden, das kann passieren, wenn man sein Auto länger stehen lässt, zum Beispiel im Urlaub. Denn dann werden in der Zwischenzeit vielleicht mobile Parkverbotsschilder aufgebaut, etwa wegen eines Umzugs. Zu so einem Fall hat es jetzt ein Gerichtsurteil gegeben. In dem Fall hatte eine Frau ihr Auto in Düsseldorf normal auf der Straße geparkt und war dann in Urlaub geflogen. Als sie zurückkam, war ihr Wagen wegen eines Umzugs abgeschleppt worden. Das Oberverwaltungsgericht in Münster urteilte, dass sie die Kosten übernehmen muss. Langzeitparkern sei es zuzumuten, dass sie den Standort ihres Autos alle 48 Stunden checken oder checken lassen. Was den Zeitrahmen angeht, gibt es aber schon verschiedene Gerichtsurteile. Deshalb könnte der Fall vors Bundesverwaltungsgericht kommen. Was machen eigentlich kleine Nager, die Futter verstecken wollen, wenn sie in der Wüste leben? Dort haben sie kaum Verstecke, die leicht wiederzufinden sind, wie Sträucher oder Bäume. Deshalb vergraben sie ihr Futter. Wissenschaftler von der Uni Zürich wollten wissen, wie Borstenhörnchen in Südafrika ihre geheimen Lager wiederfinden, obwohl ihnen Orientierungspunkte wie bestimmte Pflanzen fehlen. Dazu haben sie mehrere Nager mit GPS und Kamera überwacht und herausgefunden, sie orientieren sich offenbar an der Sonne. Die Forscher gaben den Tierchen Futter zum Verstecken und schauten ihnen dabei zu. Meistens bewegten sie sich genau auf die Sonne zu oder von ihr weg, um ein Versteck zu finden. Und weil die Sonne im Verhältnis zur Erde nicht immer an derselben Stelle steht, suchten sie ihr Futter ziemlich genau 24 Stunden später erst wieder. Denn dann konnten sie sich wieder an der Sonne orientieren. Die meisten Schüler haben an ihren Sexualkundeunterricht keine gute Erinnerung. Das schreiben Wissenschaftler in einer Studie, in der sie die Berichte von Jugendlichen auf der ganzen Welt zu ihrem Aufklärungsunterricht zusammenfassen. Die Jugendlichen waren zwischen 12 und 18 Jahre alt. Die Mehrheit von ihnen sagt, sie finden Sexualkunde in der Schule wichtig. Aber für die meisten von ihnen sind die Inhalte weit entfernt von ihrer Lebenswirklichkeit. Fragen, die die Jugendlichen wirklich interessieren, fallen oft hinten runter. Die Lehrer konzentrierten sich meist darauf, die negativen Aspekte von Sex hervorzuheben, also zum Beispiel die Gefahren durch Krankheiten. Sehr selten sei die Rede davon, was schöner und erfüllender Sex sei oder welche Rolle Gefühle spielen. Nicht-heterosexuelle Orientierungen kämen praktisch nicht vor. Die Wissenschaftler fordern, Sexualkunde sollte positiver, diverser und offener werden. Bildungseinrichtungen müssten anerkennen, dass Sex kein Unterrichtsinhalt wie jeder andere sei.
Die Radio Wissen.
Einmeldungen wegen Terrorverdacht gab es heute einige, vielleicht ja auch auf eurem Handy, so als Pling. Heute Morgen sind bei einer Großrazzia in Flüchtlingsunterkünften in Norddeutschland 3 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen worden. Später sind dann noch Meldungen dazu gekommen, dass die 3 Syrer wohl auch einen Bezug hatten zu den Attentätern von Paris. Über die neuesten Entwicklungen habe ich gesprochen mit unserem Terrorismusexperten der ARD, Holger Schmidt. Holger, bring uns bitte nochmal auf den aktuellen Stand. Was wissen wir über die 3 festgenommenen Männer?
Die 3 Männer sollen 17 bis 26 Jahre alt sein, haben alle in Flüchtlingsunterkünften in Schleswig-Holstein gelebt, in 3 Orten, die so etwa 30 Kilometer voneinander entfernt sind. Nordöstlich von Hamburg auf dem Weg nach Lübeck liegen diese Orte. Und dort sollen sie bis heute Morgen für alle anderen, die in diesen Flüchtlingsunterkünften gelebt oder gearbeitet haben, völlig unauffällig gewesen sein. Doch heute Morgen kam die Spezialeinheit der Bundespolizei, die GSG 9, hat die 3 festgenommen. Und es stellt sich eben heraus, es gibt ein Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwaltes seit Wochen gegen die 3 Männer, weil der Verdacht besteht, dass sie als sogenannte Schläferzelle in Deutschland sein sollten, dass sie also eigentlich Terroristen des sogenannten Islamischen Staates sind.
Gab oder gibt es denn irgendwelche Hinweise auf geplante Anschläge?
Nicht konkret, nicht in dem Sinn, dass es jetzt einen konkreten Zeitpunkt oder ein Anschlagsziel geben würde, sagen die Ermittler. Aber es gibt eben Hinweise darauf, dass es eine Art, ich sag mal, Organisator des Ganzen gegeben hat. Jemand Hochrangiges vom sogenannten Islamischen Staat, der aus Syrien heraus diese 3 Leute beauftragt und geschickt haben soll. Und das soll die gleiche Figur sein, die den Ermittlern schon mehrfach aufgefallen ist im Zusammenhang mit Terrorplänen für Europa. Und unter anderem dadurch, dass es auch die Person sein soll, die 2 der Attentäter für das Attentat im November 2015 nach Paris geschickt hat, nämlich die beiden jungen Attentäter, die sich vor dem Fußballstadion Stade de France an diesem Abend in die Luft gesprengt haben.
Also es gab da dann tatsächlich einen Bezug. Wie sind denn die Ermittler jetzt eben auf diese 3 Festgenommenen überhaupt aufmerksam geworden?
Der Verfassungsschutz hat da eine maßgebliche Rolle gespielt. Dort hat man Erkenntnisse gehabt, dass es Kommunikation dieser Männer mit eben diesem, ich sag mal, Hintermann, diesem Operator, demjenigen, der das Ganze aus Syrien heraus organisiert haben soll, gehabt hat. Und dann hat sich daraus eine relativ komplizierte und durchaus auch schon mehrere Wochen laufende Polizeioperation entwickelt. Das streichen alle Behörden auch hervor, dass diesmal die Zusammenarbeit recht gut geklappt hat und dass eben auch ganz unterschiedliche Behörden da miteinander gearbeitet haben, bis es dann die Entscheidung gab, eben heute Morgen die ganze Sache zu beenden, sogenannte offene Maßnahmen zu fahren, wie das bei der Polizei heißt, auf gut Deutsch einfach die 3 festzunehmen.
Heute Morgen sind bei einer Großrazzia in Flüchtlingsunterkünften in Norddeutschland 3 mutmaßliche IS-Mitglieder festgenommen worden.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich unterstütze ja ganz gerne den Einzelhandel. Ne? Also ich gehe ganz gerne in so Geschäfte, kleine Geschäfte, inhabergeführte Geschäfte, gern auch bei mir so im Viertel. Gibt es ja manchmal auch noch in der Innenstadt, gehe ich auch gerne rein. Und es ist jetzt aber nicht so exklusiv. Also ich bestelle auch manchmal was online, aber meistens tatsächlich nur, wenn ich das, was ich suche, nicht im Laden kriege. Mehr als die Hälfte aller Deutschen kauft gerne und auch viel im Internet. Und über das Kaufverhalten von Online-Shoppern gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Sebastian Rahms, wie tickt denn der Käufer im Netz?
Relativ langsam, wenn man so sagen will. In einer aktuellen Studie, die 3 Marketing-Experten erstellt haben, zeigt sich, dass von den untersuchten Online-Shoppern nur jeder 4. im Laufe des gleichen Tages die Suche und Bestellung nach einem bestimmten Produkt abgewickelt hat. Testobjekt war in diesem Fall eine Digitalkamera und untersucht wurde das Such- und Kaufverhalten von 1000 Probanden. Im Schnitt brauchten die Online Einkäufer ziemlich lange, um fündig zu werden. Der Entscheidungsprozess dauerte sage und schreibe 15 Tage mit insgesamt 6 aktiven Suchen im Netz nach der richtigen Kamera. Ganz Entscheidungsschwache brauchten sogar einen kompletten Monat, also wesentlich mehr, als wo die meisten von uns auf der Suche in einem Geschäft auf sich nehmen würden, behaupte ich mal.
Das habe ich auch gerade gedacht. Wahrscheinlich hättest du im Geschäft irgendwie schneller zugeschlagen oder gesagt, komm, das Ding nehme ich jetzt mit nach Hause.
Ja.
Also 6-mal würde ich jetzt natürlich auch nicht für eine Digitalkamera in den Laden rennen, aber woran liegt das denn? Also liegt das daran, dass man irgendwie dann auf dem Tablet gemütlich noch auf dem Sofa rumliegt und irgendwie so denkt, ach ja, mal gucken?
Gute Idee. Wahrscheinlich hat es was damit zu tun. Da könnte echt was dran sein, vor allem im Winter, wenn es eisig kalt ist und überall dreckiger Schneematsch rumliegt, oder im Sommer, alle schwitzen in den Läden und stoßen sich an. Ist ja auch irgendwie ein bisschen eklig. Zur Sicherheit habe ich vor der Sendung aber Michaela Wehnke nach ihrer Einschätzung gefragt. Sie forscht an der Uni Mannheim und geht dort der Psychologie von uns Konsumenten auf den Grund.
Ja, in der Regel ist es ja so, dass wir online sehr viel mehr Alternativen zur Verfügung haben, aus denen wir auswählen können. Zumindest wenn man zu verschiedenen Anbietern geht. Also eigentlich ist der nächste Laden ja im Online nur einen Klick weit entfernt. Und es gibt auch mehr Alternativen und es gibt auch mehr Informationen zu den einzelnen Alternativen. Und zumindest ist die leichter zugänglich. Man kann einfach das Produkt anklicken und erfährt da sehr vieles, was man im Laden erst mühsam durch die Packung oder bei Kleidern in den eingenähten Kennzeichen herausfinden muss.
Und vielleicht zeigt sich da auch ein bisschen, wie gerne wir uns selbst in die Tasche lügen, weil wir denken, jetzt habe ich mir die Zeit für den Weg in die Innenstadt gespart, da kann ich ja wohl ein bisschen online shoppen gehen, und verschmelzen dann doch noch länger mit unserer Couch, als uns bewusst ist. Deswegen habe ich Michaela Wehnke danach gefragt, wie wir denn weniger Zeit im Onlineshop vertröden könnten.
Oftmals ist es ja so, dass wenn man so viele Informationen und so viele Alternativen zur Verfügung hat, dann hat man so das Gefühl, ich muss alle Informationen aufnehmen und alle Alternativen miteinander zu vergleichen, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und dabei ist man dann eben oft überfordert, wenn man merkt, es gibt eben Sachen, an die hat man noch gar nie gedacht. Und da wäre es dann schon gut, man überlegt sich eigentlich vorher, was genau man braucht und möchte. Und wenn man genau das gefunden hat, dann die Suche zu beenden.
Tja, das scheint aber nicht so zu funktionieren. Also dass genau das eben so schwierig ist, zeigt auch das Phänomen FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas besonders Tolles und Befriedigendes zu verpassen, indem man sich für das vermeintlich Falsche entscheidet. Denn hinter dem nächsten Klick könnte ja der Jackpot lauern und der einen so richtig glücklich macht.
Wie ist das bei dir? Bist du so in der Regel mit deinen Entscheidungen dann zufrieden?
So geht's so, muss ich sagen. Also mein neuer, jetzt noch aktueller Laptop, als der dann endlich nach langer Internetrecherche auf dem Tisch stand, war ich kurze Zeit erstmal vollkommen überzeugt, dass das Konkurrenzmodell, das auch zur Wahl stand, die bessere Alternative gewesen wäre. Kennst du vielleicht auch. Mittlerweile hat sich das aber geändert und mein Laptop und ich kommen ganz gut miteinander aus. Michael Wehnke hat mir aber noch etwas zu den unterschiedlichen Typen von Konsumenten etwas verraten.
Also es gibt da auch Unterschiede, Persönlichkeitsunterschiede. Man unterscheidet da zwischen den sogenannten Satisfizern, die also sagen, ja, wenn ich was gefunden habe, was es tut, dann höre ich auf. Und andere, die sogenannten Maximizers, die halt ständig auf der Suche sind, ob es nicht vielleicht doch noch was Besseres gibt und damit, wie Sie es sagen, ja auch sehr viel Zeit vertrödeln.
Also ich bin da wohl so ein Twitter-Wesen zwischen Satisfaction und da geht noch mehr. Ja, und wie sieht es bei dir aus, Sonja?
Ja, ich glaube ähnlich. Es kommt halt immer so auf das an, was ich gerne kaufen möchte, ne? Bei so bestimmten Sachen. Denke ich, ja komm, hier einfach machen, ist egal. Und dann gibt es aber auch so, manchmal so bei Klamotten oder Schuhen, dass ich so denke, ich weiß nicht, vielleicht gefällt mir ein anderes Paar doch noch besser. Mhm. Finde ich nicht so einfach.
Mhm.
Ja. Wofür brauchen wir Konsumenten denn am längsten? Also um das richtige Modell zu finden oder dann um Detailfragen zu klären, wie passende Farbe oder Größe oder was auch immer?
Das ist ganz interessant. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die meisten der von Ihnen untersuchten Online-Käufer am Ende dann doch genau das Produkt kaufen, für das sie sich zu Beginn ihrer Online-Recherche eh schon interessiert haben. Und die meiste Zeit ging dann eben vor allem dafür drauf, eben diese Details, wie du auch gerade schon gesagt hast, zu klären, wie du es ausmachst, wie eben die genaue Ausstattung ist oder die Farbe oder andere Dinge. Das frisst am meisten Zeit.
Wahnsinn. Tja, Sebastian, ich bin so ein bisschen desillusioniert.
Warum?
Ich glaube, ich kaufe einfach gar nichts mehr online. Einfach rein in den Laden, gute Beratung. Okay, gibt's auch nicht immer, aber dann.
Aber auch auf Tuchfühlen gehen und ein bisschen
kaufen,
Geruch.
Ja. Fertig, wieder raus, nach Hause fahren, mich freuen.
Ist nicht die schlechteste Entscheidung,
oder?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ignoranz hat auch ihre Vorteile. Egal wie viel Kritik kommt, egal wie berechtigt sie ist, egal mit welchen Konsequenzen gedroht wird, wenn man Profi-ignorant ist, kann man sagen, pff, na und? Ist mir doch egal. Polen und Ungarn sind solche Profi-Ignoranten, denn es interessiert sie nicht die Bohne, was die EU vom rechtskonservativen bis rechtspopulistischen Kurs der beiden Länder hält. Jean Asselborn, das ist der Außenminister von Luxemburg, dem geht diese ignorante Haltung so auf die Nerven, dass er jetzt in einem Interview über Ungarn gesagt hat, na, dann müssen die eben vorübergehend oder notfalls für immer aus der EU ausgeschlossen werden. Heute und morgen wird im Europaparlament in Straßburg über Polen und Ungarn diskutiert. Annette Riedel ist unsere Korrespondentin in Straßburg. Annette, was waren denn jetzt die Kernpunkte in der Diskussion heute über Polen?
Also zuerst mal fand ich es wirklich bemerkenswert, dass sich alle sehr einig waren, egal aus welcher politischen Richtung sie kamen, bei der Unterstützung für die Kommission, die diesen Rechtsstaat-Dialog oder das Rechtsstaatverfahren mit Polen führt. Es gab eigentlich nur einen Abgeordneten von den eher europakritischen oder europafeindlich Eingestellten, die gesagt haben, ja, gibt es denn im Moment nichts Wichtigeres, hat man denn nichts Besseres zu tun, als diesen Dialog zu führen. Und alle haben auch nochmal betont, es ist keine Einmischung in nationale Gesetze, also dass man jetzt Warschau diktieren will, was sie zu tun und zu lassen haben aus Brüssel oder aus Straßburg, sondern es geht wirklich darum, dass alle fürchten, dass durch die Art und Weise, wie die Arbeit des Verfassungsgerichts dort in Polen eingeschränkt wird, tatsächlich der Rechtsstaat in Gefahr ist.
Das heißt, man hat sich jetzt innerhalb der Abgeordneten auch auf eine gemeinsame Linie geeinigt oder ging es gar nicht darum?
Man war und ist sich einig, hat das sozusagen nochmal bestätigt, dass die zweite Resolution zur Unterstützung der EU-Kommission in diesem Verfahren, und man kann davon ausgehen, morgen wird voraussichtlich abgestimmt, sonst übermorgen, aber dass es eine sehr große Breite von 5 der wichtigen großen Fraktionen getragene Mehrheit für diese Resolution geben wird.
Jetzt gab es ja Anfang des Jahres so eine Art blauen Brief aus Brüssel an Polen, bisher keine Reaktion darauf aus Polen. Was könnte der nächste vielleicht etwas härtere Schritt sein?
Ja, also es gab schon Reaktionen, das sagte auch heute in der Debatte nochmal EU-Vizekommissionspräsident Timmermans. Es hat Bewegung gegeben, aber eben noch nicht ausreichend. Und zurzeit hat die Regierung in Warschau nochmal eine Frist, die geht bis Ende Oktober. Und in dieser Zeit soll sie ganz konkret, das hat die EU-Kommission vorgegeben, bestimmte Dinge aus dem Weg räumen. Also was Beschränkungen für die Arbeit des Verfassungsgerichts angeht, die Zusammensetzung, die Art der Veröffentlichung von Urteilen und Ähnliches. Und wenn diese Frist abgelaufen ist, dann gibt es einen härteren Schritt, in der Tat, aber vor dem steht eine hohe Hürde. Dann würde nämlich das sogenannte oder auch Artikel 7 Verfahren angestrengt werden können. Das heißt im Brüsseler Jargon auch die Atombombe. Das würde bedeuten, dass an einer Stelle zumindest, bevor das so richtig seinen Lauf nehmen könnte, Einstimmigkeit herrschen müsste. Da würden dann aber tatsächlich Sanktionen drohen im Zusammenhang mit diesem Artikel 7 Verfahren.
Ungarn ist, was Demokratie und vor allem Menschenrechte angeht, ja auch ein Problemkandidat. Jean Asselborn, der ist richtig sauer. Der hat sogar jetzt den Ausschluss von Ungarn aus der EU gefordert. Ist das heute auch noch mal diskutiert worden?
Nee, diskutiert worden nicht, aber am Rande von verschiedenen Abgeordneten erwähnt worden, die allesamt diesen Vorstoß von Jean Asselborn zurückgewiesen haben. Allen voran der Vorsitzende der EVP-Fraktion, Manfred Weber, hier im Europäischen Parlament. Das wundert jetzt nicht unbedingt, denn die Regierungspartei Fidesz sitzt in seiner Fraktion. Also insofern ist das vielleicht weniger überraschend. Aber auch die Grünen haben das nicht unterstützt, haben das eher kritisiert, dass Jean Asselborn das jetzt getan hat. Also keine Zustimmung für diesen Vorstoß in Straßburg heute zu hören.
Das heißt, ihm ist aber trotzdem einfach mal so der Kragen geplatzt, ne?
Ja, der ist natürlich neben seinem Amt als Außenminister auch Migrationsminister. Und genau darum hängt sich ja einer der großen Streitpunkte mit Ungarn auf, dass sie sich verweigern, dem Beschluss, Flüchtlinge umzuverteilen auf ganz Europa. Und sie machen das nicht, sondern sind stattdessen sogar vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um gegen diese Entscheidung gleichmäßig die Menschen, die kommen, auf die ganze EU zu verteilen, zu klagen.
Heute und morgen wird im Europaparlament in Straßburg über Polen und Ungarn diskutiert. Annette Riedel war das, unsere Korrespondentin in Straßburg.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In der guten Stunde ist es wieder soweit. Dann startet die neue Saison der UEFA Champions League, in der die besten Mannschaften Europas um den wichtigsten Titel im Vereinsfußball kämpfen. Sebastian, sag uns, wer eröffnet heute Abend im Wettbewerb.
Also von den deutschen Mannschaften werden heute Abend schon Bayern München und Borussia Mönchengladbach aktiv. Bayern München spielt zu Hause gegen FK Rostov aus Russland, die eher als krasse Außenseiter in der Gruppe ins Rennen gehen. Da werden, wenn alles normal läuft, wohl die Münchner und Atletico Madrid weiterkommen. Das Highlight findet aber in Manchester statt. Da trifft Manchester City auf die Elf vom Niederrhein Borussia Mönchengladbach. Die beiden sind sich auch schon letztes Jahr in der Champions League begegnet und da gab es leider zwei Niederlagen für die Gladbacher.
Also leichtes Spiel für Manchester City mit dem neuen Trainer Pep Guardiola?
Nicht, wenn es nach den letzten Äußerungen des ehemaligen Bayern-Trainers geht.
So he's a brave team, a brave coach, one of the best talents, teams and players in Europe right now. So they have a lot of quality. Gladbach, I know them, and he's a very, very good team.
Ja, das kennt man ja noch von Pep Guardiola aus seiner Zeit beim FC Bayern München, dass er einzelne Spieler und gegnerische Mannschaften weit über den Klee lobt. Alles super, super, super. Aber in diesem Fall ist vielleicht mehr dran als sonst, denn als Bayern-Coach konnte der Katalane nur die ersten zwei von sechs Duellen mit Gladbach für sich entscheiden. Dann gab es zwei Pleiten und zwei Unentschieden, also genau ausgeglichen. Dafür konnte Pep, man muss es sagen, jetzt aber über 200 Millionen Euro für neue Spieler ausgeben bei Man City.
Wahnsinn, ja. 200
über
Millionen.
Nur Man City, also ganz objektiv gesehen ist Man City deswegen auch weil sie zu Hause spielen, auf jeden Fall der Favorit. Aber Gladbach hat die Qualität, wie Pep zu Recht sagt, für eine kleine Überraschung. Wir hoffen es.
D-Radio Wissen.
Und das war's an dieser Stelle mit der Redaktionskonferenz für heute Abend, Dienstagabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
Einen wunderschönen guten Abend.
Sebastian Rams winkt euch fröhlich aus dem Studio in euer Radio hier rein.
Das war sehr nett mit dir, Sonja.
Ihr könnt es nicht sehen, aber er tut es wirklich. Ich fand es auch sehr nett mit dir, lieber Sebastian. Ihr könnt uns wiederhören. Wir würden uns natürlich freuen, schon morgen zur Redaktionskonferenz Altbekannte Zeit, 18.15 Uhr, Viertel nach sechs. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen prima Abend. Macht was Schönes. Mein Name ist Sonja Meschka. Ciao.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.